Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das große Sterben der Shopping-Malls wird nicht erst seit der Corona-Pandemie ausgerufen. Manch einer mag sich vielleicht noch an Fotomontagen von der Architekturbiennale in Venedig vor vielen Jahren erinnern, wo solche Malls zu Ruinen verfallen und von der Natur zurückerobert worden waren. Ganz so romantisch sieht die Realität dann häufig doch nicht aus. Da herrscht in den Shopping-Malls dann eher gähnende Leere und billiges Dekor bröckelt von den Wänden. Vor allem in den USA ist dies zu beobachten. Dem Land, in dem die Shopping-Malls einst zum Einkaufskonzept der Zukunft erkoren wurden. Eine der berühmtesten Malls, die Mall of America, wurde genau vor 30 Jahren eröffnet, am 11. August 1992. Damals war es die größte Shopping-Mall der Welt. Was ist aus ihr eigentlich geworden, habe ich Andres Liebig vor der Sendung gefragt. Er ist Direktor des Architekturmuseums in München. Guten Abend erstmal.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Liebig, lebt die Mall of America noch oder ist die auch schon tot?
Die lebt immer noch und ist auch ganz gut besucht.
Eröffnung, wie gesagt, vor 30 Jahren. Das Phänomen Shopping Mall ist aber schon viel älter. In Deutschland zum Beispiel wurde das Nordwestzentrum Frankfurt ja schon in den 60er Jahren eröffnet. Hat die Mall of America damals neue Maßstäbe gesetzt?
Ja, die Mall of America war natürlich der Versuch, noch einmal alle Dimensionen, die man bis dahin von den Malls kannte, zu sprengen. Also es war die schiere Größe und dieses unglaubliche Angebot an nicht nur an Geschäften, sondern auch zusätzlichen Angeboten. Es gab ja dort auch Konzerte und Veranstaltungen, dass man wirklich versucht hat, auch da kulturelle Angebote noch mit reinzubringen. Das war der entscheidende Punkt.
Worin bestand denn eigentlich die bestechende Idee der Shopping Mall? Also, dass es ausreichend Parkplätze in der Nähe gab?
Eigentlich ist die Idee ja durch einen emigrierten Wiener Architekten entstanden, der eigentlich die Ladenpassage oder die Einkaufsstraße aus Wien in die Vorstädte von Amerika tragen wollte. Also Viktor Grün hat damals sich überlegt, wie kann man diese Vorstädte von Amerika neu beleben, diese trostlosen Vorstädte, und hat einfach, weil es da nicht genügend Einkaufsmöglichkeiten gab, sich diese Typologie zugewandt.
Eigentlich ja eine feine Sache.
Im Prinzip ja, weil natürlich die Entfernungen immer zu groß geworden sind. Also wenn man das jetzt mal akzeptiert, dass die Stadt sich immer weiter in die Fläche frisst, braucht man natürlich irgendwo auch Einkaufsmöglichkeiten in den Vorstädten. Aber natürlich ist das Problem dann entstanden, dass der Ort selbst relativ gesichtslos war und das auch schon früh viel Kritik fand.
Und warum sterben diese Malls jetzt? Also ist es tatsächlich nur dem Onlinehandel geschuldet oder hat sich auch unsere Idee vom Einkaufen verändert?
Einiges hängt natürlich damit zusammen, dass gerade in den letzten Jahren die Mall als Ort der Begegnung jetzt speziell jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich nicht mehr diese Rolle gespielt hat und viele dann auch auf den Onlinehandel massiv umgestiegen sind. Und natürlich gehen viele Jugendliche, die schon von ihren Eltern sozusagen, wenn sie rausgelassen werden, in die Mall gehen, nur noch in die Mall, um dann dort bestimmte Luxusprodukte oder Produkte, die sie haben wollen, zu fotografieren und dann zu Hause online zu bestellen.
Das ist natürlich jetzt der westliche Blick, aber wenn man mal in asiatischen Großstädten unterwegs ist, sind Malls ja auch wirkliche Treffpunkte. Also da ist es kühl im Vergleich zu draußen, da gibt es die besten Klamotten, es sind manchmal richtige Themenparks. Werden diese Malls auch sterben?
Ich glaube nicht, denn die haben so eine starke ökonomische Kraft, gerade in dieser Begegnung von Menschen, die dann auch miteinander konsumieren und gemeinsam zum Anprobieren und sich gegenseitig auch natürlich zu stimulieren, zum Konsum, das wird nicht verschwinden.
Unter Architekten, Herr Liebig, und Kulturschaffenden hatte die Mall als so purer Konsumort ja immer einen schlechten Ruf. Zum einen, wie gesagt, weil sie die Innenstädte bedroht. Zweitens, weil man den puren Konsum ja auch per se eher verachtet. Aber was geschieht denn mit diesen hohlen Körpern, wenn dann da kein Leben mehr drin ist?
Also viele der ganz großen Architekten, von Rem Koolhaas, der ja eine eigene Theorie, The Guide to Shopping, verfasst hat und heute das KaDeWe in Berlin umgebaut hat, bis zu Zaha Hadid und Norman Foster. Alle die großen Architekten haben Malls gebaut und meistens stellen sie es dann nicht so ganz groß raus. Aber ich glaube, wenn so ein Auftrag naht, sagt kein großer Architekt nein.
Weil?
Weil es eine spannende Aufgabe ist. Und natürlich hat sie immer so ein bisschen eine schmuddelige Aura, aber letztendlich ist es eine spannende Aufgabe. Wie kann man diese Typologie, die sich aus den Kaufhäusern des 19. Jahrhunderts entwickelt hat, heute vielleicht im 21. Jahrhundert, wie kann man die neu definieren und wie kann man da auch neue Akzente setzen?
Sie haben ja vor einigen Jahren im Architekturmuseum München eine Ausstellung zu Architekturen des Konsums gemacht, also eine Ausstellung zu Shopping-Malls. Was hat Sie denn daran gereizt?
Mich reizt daran, dass im Grunde von der Antike her Menschen sich beim Essen, beim Kaufen, beim Konsumieren gegenseitig beobachten, sich treffen, sich sozialisieren, dass der Ort des Konsums auch ein Ort des Sozialisierens ist. Und ich denke, für mich ist natürlich die Hyperkommerzialisierung der Mall ist natürlich ein Problem, wenn Städte dadurch veröden. Aber es gibt eben auch die positiven Beispiele, wo man sehen kann, dass Malls als Stimulierung wiederum für die Umgebung gedient haben, sodass die Innenstadt wieder eine neue Attraktivität gewonnen hat.
Andres Lepik, Direktor des Architekturmuseums München, über die Mall of America, die vor 30 Jahren eröffnet wurde, und das Sterben der Einkaufszentren. Danke Ihnen, Herr Lepik.
Herzlichen Dank, Wiederhören.